Es geht auch andersherum, wenn man in die CLD-Galerien oder ein anderes Museum geht und sich Van Goghs Landschaft ansieht, betrachtete er sie als ein religiöses Werk. Mit einem religiösen Werk meinte er ein Werk, das Transzendenz inspirieren sollte. Und wir haben dasselbe Problem, wenn wir Van Gogh betrachten, denken wir, oh, das ist eine schöne Schraffur und eine interessante Perspektive, anstatt wie der Künstler, der sich innerhalb von 3 Wochen nach dem Malen umbringen wollte, zu denken, das ist mein letztes Testament darüber, was es heißt, ein Mensch zu sein. Und wir denken, oh, sieht interessant aus. Ja, es ist interessant. Orange. Alanda Betten, herzlich willkommen. Vielen Dank. Denkst du, dass Religion in erster Linie ein philosophisches Unterfangen ist? Ich denke, Religion ist als Diskussionsthema am sterilsten, wenn wir sie einfach als eine Glaubensfrage betrachten. Daher entnehme ich deiner Frage die Idee, ob wir ein wenig über Religion philosophieren könnten, um das Thema spannend zu machen? Und ich denke, absolut, es ist ein sehr aktuelles Thema. Aber wie ich schon sagte, in der modernen Welt wird es oft so gesehen, entweder ich glaube, woraus ich mich für Religion interessiere und mich damit beschäftige, oder ich glaube nicht, woraus ich die Finger von ihr lasse. Das scheint ein sehr unglücklicher Ansatz zu sein. Ich denke, man kann die moderne Welt nicht wirklich verstehen, ohne Religion zu verstehen. Ich meine, in allen Teilen der Welt leben wir heutzutage so, dass, wenn man gläubig ist, aber vor allem, wenn man nicht gläubig ist, so viele Konzepte, Ideen und so weiter etwas Positives oder Negatives verdanken. Jeder verdankt etwas einer religiösen Vergangenheit. Man kann sich dem nicht entziehen, und deshalb ist das Philosophieren über Religion absolut sinnvoll. Ich meine, wenn Menschen über Religion sprechen, argumentieren sie manchmal, dass Gott existiert, und manchmal, dass er nicht existiert, und manchmal behandeln sie es, als wäre es nur ein soziologisches Phänomen, als ob es sich dabei um etwas handeln würde, das man mit Hilfe der Psychologie vollständig analysieren könnte. Und ich denke, das interessiert mich. Ich meine, sie haben ein Buch über Religion geschrieben, Religion für Atheisten, und wenn sie sich einem Thema wie diesem nähern, betrachten sie es dann als eine philosophische Frage nach Wahrheitsansprüchen oder als eine Sache des Gehirns? Ich möchte die Anwendbarkeit der Philosophie nicht einfach auf die Wahrheitsansprüche der Existenz Gottes beschränken. Richtig? Ich denke, das ist zu eng gefasst. Sie sagen, es gibt noch den soziologischen Teil. Ist das so ein soziologischer Teil? Ich meine, es hängt davon ab, wie wir hier mit Worten spielen. Ist das der soziologische Teil? Könnte es eine Philosophie geben, in der man Vorstellungen von Gemeinschaft untersucht? Gibt es eine Philosophie des Rituals? Gibt es eine Philosophie der Zeit? Gibt es eine Philosophie des Reisens, insofern uns Religionen zum Reisen veranlassen? Gibt es eine Philosophie der Architektur? Natürlich gibt es die, also, ich denke, die Philosophie hat ihre Aufgabe nicht erfüllt, wenn sie sich lediglich mit der Frage der Existenz oder Nicht-Existenz Gottes befasst. Und ich denke, das ist Teil der unglücklichen Beschränktheit des Lehrplans, wenn es um Diskussionen über Religion geht. Wenn man in einem Philosophiekurs über Religion spricht, wird man meiner Meinung nach viel zu lange um die Frage der Existenz oder Nicht-Existenz Gottes kreisen. Und worüber sollten die Leute mit so viel Begeisterung kreisen? Sie könnten fragen, welchen Bedürfnissen Religion dient. Das ist, meiner Meinung nach, nicht unbedingt eine soziologische Frage. Sie kann philosophisch beantwortet werden. Was sagt uns das Verlangen nach Religion? Was sind die Triebfedern für Religion? Ja, ich vermute, Sie haben Ansichten darüber, was diese Triebfedern sind. Angesichts der Vielzahl religiöser Überzeugungen, die scheinbar widersprüchliche Wahrheitsansprüche erheben, aber gleichzeitig etwas gemeinsam haben, so dass wir überall Nachsehen und Religiosität bei Menschen finden können, interessiert mich. Was sind Ihrer Meinung nach die universellen Faktoren, die Menschen zur Religion hinziehen? Es gibt so viele, aber schauen wir uns ein Konzept wie Ehrfurcht an. Es ist wirklich die Vorstellung, eine Begegnung mit unserer Endlichkeit willkommen zu heißen, die normalerweise etwas Trauriges ist. Es ist nichts, das wir annehmen wollen. Sie scheint uns nichts zu bedeuten. Unter bestimmten Umständen kommt es unter dem Deckmantel dessen, was man Religion nennen könnte, oft zu einer Begegnung mit Ehrfurcht, und das hat wirklich mit dem Ausmaß zu tun. Der Mensch bekommt ein neues Selbstverständnis in einem Maßstab, der sich stark vom normalen menschlichen Maßstab in Zeit und Raum unterscheidet. Möglicherweise kommen auch Weisheit, Wissen und so weiter ins Spiel. Und Begriffe wie Mysterium und so weiter. Die Philosophen des 19. Jahrhunderts waren sehr daran interessiert, was erleben. Menschen, wenn sie mit Religiösem in Berührung kommen, welche Teile ihrer selbst werden mit einbezogen und so weiter. Diese Fragen sind heute viel weniger beliebt, aber meiner Meinung nach sehr notwendig.
Was hat sich Ihrer Meinung nach geändert? Es scheint, als seien die Menschen heute fast besessen von diesem Teil der Philosophie, der sich strikt auf den Wahrheitsanspruch bezieht. Warum ist das passiert?
Das ist Spekulation, und ich weiß es nicht. Ich denke, was das 9. Jahrhundert zu einem so wichtigen Jahrhundert für philosophische Forschung machte, war die Tatsache, dass viele der Denker selbst aus einem religiösen Umfeld kamen und ihren Glauben verloren oder in Frage gestellt hatten. Das war also keine körperlose Philosophie. Das war eine qualvolle Suche nach etwas. Wenn man sich zum Beispiel die Natur anschaut, weiß man, warum nicht es Gedanken über Religion so faszinierend sind, denn man weiß, dass sein Vater Pastor war. Er selbst war anfangs religiös und es gibt, wie man es nennen könnte, Ambivalenz. Es gibt ein fantastisches Maß an Ambivalenz, das für Nuancen sorgt. Und man weiß, diese Leute sind alle Kicker. Ich meine, diese Leute philosophieren, um ihr Leben zu retten, und ihre Untersuchungen über Religionen sind alles andere als das, was man akademisch im negativen Sinne nennen könnte, und das verleiht der Untersuchung eine echte Dringlichkeit. Sie haben Religion für Atheisten geschrieben, teilweise scheint es als Gegengewicht zum populären neuen Atheismus der Zeit zu dienen, der Religion als böse ansah und sie aufgegeben werden müsse, und all diese Dinge. Und eines der Dinge, die sie betont haben, war, dass Atheismus nicht das Ende sein sollte.
Es ist ein Ausgangspunkt, und von dort aus sollten wir weitermachen. Und ich glaube, damals herrschte Optimismus. Wenn wir die übernatürlichen Elemente einfach wegwerfen und nur die guten Teile isolieren, können wir unseren Gemeinschaftsgeist bewahren und gleichzeitig unsere spirituelle Autonomie ausbauen.
Viele Leute denken heute, dass der Atheismus dieses Versprechen nicht eingelöst hat. Ich frage mich, ob sie dieser Meinung nach so vielen Jahren zustimmen. Ich glaube nicht, dass die Impulse, die in die Religion eingeflossen sind und die sie Jahrtausende lang belebt haben, und die sie in vielen Teilen der Welt nicht mehr beleben, verschwinden werden. Sie sind fest in unserem Geist verankert, und ich glaube, wir sehen sie immer wieder auf verschiedene Weise. Ich würde sie nicht religiöse Impulse nennen, aber neoreligiöse Impulse, Impulse, die Religionen aufgegriffen haben, die auf andere Weise auftauchen, auf alle möglichen Arten. In Umweltbewegungen, in politischen Bewegungen, in Lifestyle-Bewegungen, in der Mode, in der Musik, wir werden das nie loswerden. Es ist einfach unaufhörlich da. Die Frage ist nur, ob wir dazu neigen, Verbindungen zwischen diesen Dingen und einem Wort wie Religion herzustellen. Ich würde uns dazu ermutigen, dies zu tun, da es das, was wir zu tun versuchen, bereichert. Ich habe gerade eine Veranstaltung hier durchgeführt, und jemand fragte, was ist mit gemeinschaftlichem Leben? Das bezog sich auf meinen Vortrag über Liebe. Jemand fragte, was ist mit gemeinschaftlichem Leben? Warum legen wir mehr Wert auf eine Person als auf die Gruppe? Nun, Religionen haben viel zu diesem gemeinschaftlichen Leben zu sagen, und die Gruppe gegen die Familie, und all das ist ein riesiges Thema im Christentum und auch im Buddhismus und so weiter. Es ist wirklich hilfreich, seine religiöse Geschichte zu kennen, wenn man herausfinden möchte, ob man in Dresden eine WG gründen sollte. Es vertieft sozusagen das Gefühl, die Resonanz auf das, was man zu tun versucht. Inwieweit kann man Ihrer Meinung nach von Religion oder Religiosität als einem einheitlichen Antrieb oder Geist in den Menschen sprechen, angesichts der Vielfalt ihrer Ausdrucksformen? Das scheint ein so vager Begriff wie Politik oder etwas Ähnliches zu sein. Verstehen Sie, was Sie meinen? Ja, und ich denke, es ist vielleicht falsch, sich das anzueignen und zu sagen, dass es sich um einen religiösen Impuls handelt. Was wir sagen wollen, ist, dass dieses etwas Teil des Menschseins ist. Es existiert seit Anbeginn der Zeit, es wird auch weiterhin existieren. Man könnte sagen, dass es lange Zeit unter dem Banner der Religion stand. Lange Zeit wurde diese Seite der menschlichen Natur von Denkern, die sich aktiv als religiös bezeichneten, tiefgreifend und nuanciert bereichert. Um sich dessen bewusst zu sein, ist es tatsächlich religiös? Nein. Sie kennen die Idee von William James, dass verschiedene Arten religiöser Erfahrung eine bestimmte Art von Erfahrung per se als religiös bezeichnen und nicht, dass bestimmte Arten von Erfahrungen von der Religion betrachtet oder benannt wurden. Gehören sie zur Religion? Nein, ich denke, das ist eine religiöse Denkweise. Ich glaube nicht, dass sie zur Religion gehören. Religion hat sie einfach lange Zeit beherbergt.
Ich frage mich, über welche Erfahrungen oder Impulse wir hier sprechen. Wenn man Theologie studiert, ist die Frage, was Religion ist, am schwierigsten zu beantworten. Ich möchte Sie nicht auf eine Definition drängen.
Aber es gibt Erfahrungen, wie zum Beispiel aufzustehen, um sich die Beine zu vertreten, die als im Wesentlichen weltlich angesehen werden können. Selbst wenn wir nicht genau definieren können, was religiöse Erfahrungen sind, wissen wir, dass es einen Unterschied zwischen der Ausübung heiliger und profaner oder weltlicher Dinge gibt. Und was kennzeichnet Ihrer Meinung nach diese Unterscheidung? Ich denke, wir finden Dinge, die früher zur Religion gehörten, in allen möglichen ungewöhnlichen Bereichen. Man geht in eine Kunstgalerie. Ja, und es gibt einen abgesperrten Bereich, und irgendwie scheint in einem bestimmten Bereich ein besonderer Wert zu liegen, und wir denken, okay, das ist doch keine Kirche, oder? Hier sind wir nicht in einer Kirche, aber wir erinnern uns an Kirchen. Das Ganze hat etwas Kirchliches oder der Impuls der Menschen ist es, bestimmte Dinge zu ritualisieren. Ich meine, bei Religionen geht es oft um Zeit, Kalender und Momente, denen eine Gruppe eine bestimmte Bedeutung gibt. Unsere Terminkalender und Zeitpläne werden meist von Nachrichten, politischen Ereignissen und unseren persönlichen Interessen bestimmt. Doch hin und wieder sticht etwas ins Auge. Jemand sagt, oh, es ist die Sommersonnenwende. Alle denken, oh, was ist die Sommersonnenwende? Was bedeutet das? Oh ja, es ist der längste Tag. Und die Leute denken, es ist der längste Tag. Was bedeutet das genau? Geht es vielleicht nur um die Anzahl der Stunden oder gibt es hier etwas, das auf etwas anderes schließen lässt? Ich denke, in den weltlichsten Herzen gibt es eine gewisse Neugier, die über das rein Weltliche hinausgeht. Wenn man zum Beispiel die National Gallery betritt, haben sie Da Vincis Zeichnung des Burlington House ausgestellt, und es fühlt sich fast wie eine Kapelle an. Diesen Bildern gegenüber herrscht fast schon Ehrfurcht, aber ein Großteil der Kunst in diesen Galerien wurde buchstäblich
aus ihrem religiösen Zuhause gerissen und in so einen neoklassizistischen Tempel auf dem Trafalgar Square gestellt, damit die Leute sie
bestaunen können. Ja. Um ein wenig abzuschweifen, ich frage mich, was Sie darüber denken, dass dies der Auseinandersetzung mit wunderschöner religiöser Kunst eine gewisse Zugänglichkeit verleiht. Ist es nicht auch etwas Unangemessenes, so etwas zu tun? Ich finde, Sie haben etwas Faszinierendes angesprochen, und es ist fast schon seltsam, weil es in einem nominell christlichen Land stattfindet. Ja, es gibt diesbezüglich kein Schuldgefühl, wenn es tatsächlich daran läge, dass wir viel sensibler darauf reagieren, Dinge aus Kulturen zu reißen, die nicht unsere eigenen sind. Ich meine, wir sind nicht so empfindlich, aber wir sind sensibler. Wissen Sie, seltsamerweise, wenn das ein Maya-Tempel wäre, Teile von Maya-Tempeln, die so verstreut herumliegen, würden wir denken, sollte das so gemacht werden oder sollte das nicht an jemanden gehen, der sozusagen daran glaubt, aber ich stimme zu. Ich meine, die Nationalgalerie ist schon sehr eigenartig, der Sainsbury-Flügel ist schon sehr, ich meine, er ist wunderschön, aber er ist wirklich eigenartig und ein Psychoanalytiker würde sagen, was wird hier geleugnet? Etwas, das hier nicht zum Vorschein kommen darf. Und das sind wir wirklich den Religiösen schuldig. Es ist so ähnlich wie, hier ist ein altes, wissen Sie, die Sprachen sind im Passiv, hier ist ein Altarbild, gemalt von so und so im Jahr so und so, in Öl, auf, ohne zu erwähnen, dass das, was Sie sehen, der tote Christus ist, der sozusagen, Jesus Christus, sagt, das ist der Tod des Erlösers. Wenn man vor so einem Ding auf die Knie fällt und sagt, erlöse mich, dann kommt ein Wärter und nimmt einen fest. Das darf man aber nicht. Wenn man vor einem Gemälde der Jungfrau Maria in der Nationalgalerie zu weinen beginnt, wird man festgenommen. Wir haben also Mühe, Religion im weltlichen Bereich zu verorten. Unsere Einstellung zur Kunst ist ziemlich merkwürdig. Wir lieben die Kunst, aber die Kultur, die sie geschaffen hat, ist uns unangenehm. Wir betrachten diese Dinge nicht als Andachtsstücke. Es wäre zumindest sehr seltsam, wenn jemand so etwas tun würde. Er würde vielleicht ein paar Treppen bauen. Aber ist das nicht zumindest der scheinbare Zweck?
Das ist schon seltsam und zeigt uns, dass wir vielleicht etwas falsch machen. Aber die Leute scheinen Kirchen auch wie Museen zu behandeln. Die
schönsten Kirchen der Welt haben wahrscheinlich mehr Touristen als Andachtsbesucher. Tatsächlich werden die Andachtsbesucher wahrscheinlich in einer privaten Ecke mit separatem Eingang abgesperrt, um Platz zu schaffen. Aber es geht auch andersherum, wenn man in die CLD-Galerien oder ein anderes Museum geht und sich eine Landschaft von Van Gogh ansieht, betrachtete er sie als ein religiöses Werk. Er betrachtete seine Landschaft. Was er mit einem religiösen Werk meinte, war ein Werk, das Transzendenz, Großzügigkeit, Transformation, eine Transformation von Werten in Richtung der Werte Christi inspirieren sollte. Er hat das vielleicht nicht direkt gesagt, aber das war der Geist seiner Arbeit. Er wollte, dass sein Werk genauso ernst genommen wird wie ein Altarbild. Und wir haben die gleichen Probleme, wenn wir uns ein Altarbild ansehen. Oh, das ist schön, schöne Schraffur da und eine interessante Perspektive. Anstatt dass der Künstler zuschaut, ist es der Künstler, der sich innerhalb von, wissen Sie, 3 Wochen nach dem Malen umbringen würde, der denkt, das ist mein letztes Testament, was es heißt, ein Mensch zu sein, und wir denken, oh, sieht interessant aus, ja, es ist ein interessantes Orange, und man denkt, was zur Hölle geht hier vor sich? Wir können nicht verstehen, wir haben keinen Raum, um die Tiefe der Kunstwerke zu verstehen, die sich um uns herum befinden, weil sie zu intensiv sind. Ihr Geschrei ist zu laut. Der Ruf nach Transformation ist zu stark. Wir wissen nicht, was damit anfangen, also schweigen wir einfach nur beschämt. Glaubst du, dass wir das auch in der Philosophie tun? Auf die gleiche Weise nehmen wir dieses Tiefe, um es besser auszudrücken, unglaublich tiefe Thema auf, das uns mit unseren grundlegendsten Bedürfnissen konfrontiert und vielleicht aus Angst, vielleicht aus Missverständnissen. Wir fangen an darüber zu reden, dass das kosmologische Argument an dieser Prämisse scheitert, und fangen dann an, das zu tun. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde man ein Gemälde betrachten und sagen, oh, der Pinsel ist ganz gut. Deshalb gibt es ja auch dieses schöne Zitat von Mortine, Philosophieren heißt sterben lernen. Das klingt sehr nach etwas, das man tun kann, wenn man an der philosophischen Fakultät des Königshauses auftaucht und sagt, ich bin hier, um zu philosophieren, um sterben zu lernen, und dann zeigen sie einem den Ausgang, richtig? Das ist nicht das, was diese Leute zu tun glauben. Also, aber es sagt dir etwas, dass in bestimmten Momenten ein Philosoph, und das sind nicht nur, weißt du, es sind nicht nur die neotoistischen Philosophen wie Morton, es sind, weißt du, viele, weißt du, Kikart würde das gleiche sagen, Ner würde das gleiche sagen, Wittgenstein würde das gleiche sagen, nämlich dass sie im Wesentlichen philosophieren, um sich selbst zu retten, um ihrem Leben einen Sinn zu geben, um sich selbst Qualen zu ersparen und so weiter. Und das klingt sehr seltsam, sehr intensiv, und das sollte es nicht. Du kannst alles akademisch studieren. Du kannst Gedichte studieren, die ein leidenschaftlicher 22-Jähriger an seine Freundin geschrieben hat, und du kannst daraus einen Aufsatz über das Metrum von Keats machen, aber was machst du damit? Ich denke also, dass die beste Art von Philosophie wahrscheinlich außerhalb der Akademie betrieben wird, wo es nicht diesen Druck gibt, eine Prüfung bestehen zu müssen, und wo sie von Leuten betrieben wird, die sie im Großen und Ganzen aus sehr persönlichen Motiven betreiben. Diese persönlichen Motive mögen nicht sichtbar sein, aber sie kommen von irgendwoher, wo sie sehr tiefgreifend und dringlich sind. Ich denke, dort bekommt man die guten Dinge. Was ist Ihrer Meinung nach dann der Sinn des Philosophietreibens? Stimmen Sie dieser Einschätzung zu, dass man lernen muss zu sterben? Glauben Sie, dass da ein wahrer Kern ist? Ich glaube sehr stark, dass die Aufgabe der Philosophie darin besteht, Philosophie ist eine Denkweise. Es ist eine bestimmte Disziplin des Denkens. Sie definiert ihren Gegenstand nicht wirklich. Es ist eine Denkweise und es ist eine Denkweise mit einer verzweifelten Suche nach Präzision, nach Nuancen, nach Abenteuern. Und die Themen, die sich für philosophische Untersuchungen eignen, sind und sollten viel breiter sein als die, die die moderne Universität zulässt. Es sollte sich nicht nur um bestimmte Fragen der Erkenntnistheorie oder ähnliches handeln. Es sollte sich ausdehnen, wissen Sie, es sollte eine Philosophie von allem geben, eine Philosophie des Grases, eine Philosophie der Schüchternheit, eine Philosophie der Verzweiflung, eine Philosophie der Schnurrbärte, eine Philosophie der Haare. Alles, was Teil des menschlichen Bereichs ist, sollte sich für eine bestimmte Art philosophischer Untersuchung eignen. Ich denke, angesichts der Fülle an Doktoranden und der Notwendigkeit, etwas Einzigartiges zu tun, wird es nicht lange dauern, bis Sie eine Dissertation über die Philosophie der Schnurrbärte haben, aber ich nehme an, Sie meinen das nicht wörtlich, denn an einer Universität wie der Philosophischen Fakultät müssen Sie nur eine begrenzte Anzahl von Modulen anbieten, und ich verstehe die Kritik, dass wir zu viel Zeit mit Metaphysik, Erkenntnistheorie und Ologie verbringen, aber wir können nicht alles abdecken. Könnten Sie also einen bestimmten Bereich hervorheben, der breit genug ist, um ein Modul oder eine Abteilung innerhalb einer Unterabteilung der Philosophie zu sein, der Ihrer Meinung nach von diesen Akademikern einfach völlig vernachlässigt wird? Ich denke schon, dass wir eine Philosophie der Liebe haben sollten, richtig? Ich denke, das ist ein sehr guter Bereich, auf den man sich festlegen sollte, denn er wird einem alle möglichen Dinge näher bringen. Die Verwendung des Wortes Liebe im Laufe der Geschichte ist faszinierend und führt einen sofort zu östlichen und westlichen Vorstellungen, faszinierenden buddhistischen Vorstellungen. Dann gibt es noch die Griechen, die Römer, die Christen und so weiter. Das ist eine sehr, sehr ergiebige Ader. Das wird junge Leute sehr interessieren, weil sie sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Jede Fakultät sollte Kurse über die Philosophie der Liebe anbieten. Im Moment ist es ziemlich populär geworden zu behaupten, dass das Christentum, unbemerkt von den Denkern der Aufklärung, die den Kurs des Westens in den letzten paar hundert Jahren geprägt haben, eine viel größere Präsenz hatte, als man ihm zugetraut hat. Die Leute fangen an zu behaupten, dass die Einzigartigkeit des Westens, sein Konzept der Menschenrechte, dass jeder die gleiche Behandlung verdient, im Wesentlichen auf dem Amo-Tag beruht, dem Bild Gottes aus der Genesis. Andere kritisieren dies als eine Art Überschreitung des Einflusses des Christentums. Ich frage mich, was Sie über seinen Einfluss denken. Schauen Sie, ich denke, es hängt davon ab, wie sehr Sie es bitten, einzugreifen. Es wäre also eine Überschreitung, wenn Sie sagen würden, dass es eine direkte Verbindung gibt. Ich würde dieses Thema nicht so ernst nehmen. Ich würde es ansprechen, aber ich würde es relativ locker angehen und sagen, ist es nicht faszinierend, dass es in diesen Regionen, die so viel Wert auf eine einzigartige Beziehung zwischen dem Einzelnen und Gott gelegt haben, auch Demokratie gibt? Wissen Sie, aber es gibt so viele andere, es ist eine multifaktorielle Sache. Und ich denke, genau hier geraten Akademiker manchmal in Schwierigkeiten, wenn sie meinen, sie müssten etwas mit einem solchen Element der Überprüfbarkeit sagen. Dann übertreiben sie entweder das Argument, was problematisch ist, oder sie scheuen sich vor dem Argument, was die Sache ebenfalls fader macht. Und ich denke, eine der Freiheiten, die man heute hat, wenn man außerhalb einer Akademie spricht, ist, dass man spekulativere Gedanken zulassen kann, ohne sie vor einem Doktorandenkomitee beweisen zu müssen. Viele Leute haben gesagt, dass die Sinnkrise, die wir gerade durchleben, ein Thema ist, das immer wieder auftaucht. Ich glaube nicht, dass die gegenwärtige Zeit etwas Einzigartiges ist. Obwohl es statistisch gesehen vielleicht mehr Depressive und mehr Verärgerte gibt, machen uns vielleicht die Telekommunikationstechnologien alle verrückt. Manche Leute machen dafür den Rückgang der Religiosität, den Aufstieg des Säkularismus, die Katastrophe für die psychische Gesundheit und all diese Dinge verantwortlich. Wie viel Wert legen Sie darauf? Und glauben Sie, dass man das auf einen Rückgang der Religiosität zurückführen kann? Gab es so etwas überhaupt? Ich denke, wir können sagen, dass einige Dinge, um die sich die Religion gekümmert hat, sozusagen ohne Wächter geblieben sind. Eine ganz einfache Sache ist die Gemeinschaft. Nun wird es alle möglichen schrecklichen Dinge und Elemente rund um Gemeinschaft und Religion geben, aber es gab auch einige gute Dinge, und ich denke, dass Religion einen mit anderen Menschen auf einer anderen Ebene als nur durch Handel oder romantische Bindungen verbunden hat. Sie hat einen in eine Gemeinschaft der guten Liebe versetzt, was in gewisser Weise praktisch ist, und davon haben wir uns sehr, sehr weit entfernt. Wir sehen uns in keiner Weise als Teil einer Gemeinschaft, und das ist ein riesiges Problem in der Politik. Die Politik, die säkulare Politik, hat wirklich Mühe, damit umzugehen. Sie weiß nicht wirklich, wie sie das in Worte fassen soll. Aber wir sind uns dessen bewusst, wir sind uns dessen besonders bewusst, wenn sich Menschen extremen Untergruppen zuwenden. Wo einem bewusst wird, dass die Leute sagen, diese Gruppe, das ist eine Religion, das ist zu einer Religion geworden, diese politische Bewegung ist zu einer Religion geworden. Hier versucht man, etwas zum Ausdruck zu bringen. Und wissen Sie, der Liberalismus, der Mainstream-Liberalismus, hat sich damit auseinandergesetzt. Wie kann es sein, dass das keine Religion ist? Sozusagen. Und wissen Sie, das ist ein großes Thema.
Oh ja, ich denke, die Leute werden zuhören und sagen, dass das Sinn macht. So als könnte ich diese Teile der Religion abstrakt von der Religion als Ganzes trennen. Aber wenn Sie Atheist sind, glauben Sie, dass Religion deshalb so wichtig ist, weil sie einem bestimmten Zweck dient. Richtig, sie hat sich aus einem bestimmten Grund entwickelt. Und wenn diese Dinge sozusagen aus sich selbst heraus hätten erfüllt werden können, ohne dieses metaphysische Gepäck und den Glauben an Gott und das Leben nach dem Tod und so weiter,
dann hätte es sich sicherlich einfach so entwickelt. Aber ich meine, das entwickelt sich. Und ich war vor kurzem in Taiwan und habe beobachtet, wie die Leute Tempel nutzen. Ich habe mit Leuten gesprochen und sie gefragt, betrachtest du dich als religiöse Person? Oh nein, warum zündest du hier eine Kerze an? Sie sagten, oh, das ist nur für meinen Vater. Und was ist für deinen Vater? Oh, das ist einfach eine Familiensache bei uns hier. Es ist einfach eine Tradition, völlig losgelöst von jeglichem Glauben. Ja, wie ganz Taiwan? Naja, nicht überall, aber in weiten Teilen. Was wir also tun würden, ist Religion. Und das ist ein Problem damit, wie die Anthropologie im 18. und 19. Jahrhundert auf die östliche Religion traf. Es gab massive Missverständnisse darüber, dass es so etwas wie Tempel gab, und die Leute dachten, ach ja, sie werden diese Tempel genauso nutzen wie wir Kirchen. Nicht wirklich. Ich denke, es fehlen viele dieser Nuancen, die einem in Japan sofort auffallen. Wenn man nach Japan reist, fragen die Leute sofort, Bist du Buddhist? Oh, nicht wirklich. Was bist du dann? Dann gehst du doch zum Shinto-Schrein. Also gut. Was bedeutet das also? Und bist du Christ? Nicht wirklich. Es handelt sich um eine Vermischung religiöser Überzeugungen zu etwas, das eher wie eine weltliche Begegnung mit dem wirkt, was wir als Kunst bezeichnen würden. Wenn man beispielsweise in ein Museum geht und sich moderne Kunst ansieht, dann sieht man Roscoe. Bist du ein Roscoe-Liebhaber? Nein. Ich mag Roscoe im Moment einfach nur gern. Interessierst du dich für moderne Kunst? Manchmal schon. Meinst du damit etwas Lockereres, das näher an der Ästhetik als an der Religion ist, wie wir sie verstehen? Ja, danke, Alon Dabon, für deine Zeit.
Vielen Dank.